Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Die Free Agency ist losgegangen und heute wollen wir zum ersten Mal mit euch über die Neuverpflichtungen und die Abgänge sprechen. Da ist ja jetzt schon einiges passiert. Auch letzte Woche bereits gab es die ersten Anzeichen und ein paar Überraschungen. Und wenn ich sage wir, dann spreche ich zum einen davon, dass der Christian uns mit durch diese Folge begleitet. Hi Christian.
Einen wunderschönen guten Tag euch allen zusammen.
Und auf der anderen Seite haben wir die Assault Rifle aus der Vulkaneifel. Das ist Moritz.
Taschen.
Ja, schön, dass ihr beiden wieder dabei seid. Ja, Leute, es ist ein bisschen was passiert. Es ist immer wieder diese Zeit, wo sich die komplette Truppe irgendwie ein bisschen ändert und ja, leider auch Spieler, die einem vielleicht über die Jahre ans Herzen gewachsen sind, den Verein verlassen. Dafür kommen wieder neue Gesichter rein und die Detroit Lions haben die ein oder andere Lücke zu schließen. Und ja, eine dieser Lücken ist beziehungsweise war der Running Back Nummer 2, denn es war bereits letzte Woche klar gewesen, David Montgomery verlässt die Detroit Lions und wurde entsprechend getradet zu den Houston Texans. Und was haben die Lions dafür bekommen? Sie haben einen Viertrund-Pick bekommen, sie haben Juice Scruggs, den O-Liner, und noch einen Seventh-Round-Pick. Christian, deine Einschätzung zu diesem Trade?
Ja, es ist, wie du gerade gesagt hast, es ist natürlich ein Spieler, der uns allen gleich sehr ans Herz gewachsen ist, der, als er von den Bears kam, hier doch quasi durchgestartet ist. Ich meine, er war bei den Bears auch schon nicht schlecht, aber hier konnte er dann wirklich auch sein wahres Potenzial ausspielen. Bis auf letzte Saison. Da hat dann seine Workload natürlich ein bisschen nachgelassen. Und ja, es gab ja ein stetiges Hin und Her und Exit-Interview, wenn er gehen will, so nach dem Motto, dann wird man ihm keine Steine in den Weg legen. Und dann hieß es wieder, ja, es liegt am Spieler und wir würden ihn gerne behalten. Und ja, wie du sagst, die NFL ist halt da auch ein entsprechendes Business, wo Spieler natürlich auch ihre Leistung bringen wollen und zeigen wollen. Bei Running Backs ist die Zeit am Ende des Tages auch begrenzt. Ich denke, er hat auch davon profitiert, dass wir halt die letzten Jahre hier ein sehr, sehr gutes Tandem hatten. Aber es war halt für ihn einfach nicht zufriedenstellend. Und von daher verstehe ich den Schritt auch, dass er zu den Houston Texans geht. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute, reichhaltige Kompensation für ihn bekommen. Wie du schon sagtest, ein Viertrunden-Pick dieses Jahr, ein Siebtrunden-Pick nächstes Jahr, plus noch ein Ersatz-Center. In der O-Line kann man auch nicht genug Leute haben, beziehungsweise ist ja auch das, was sowohl Dan Campbell als auch Brett Holmes gesagt haben, sie wollen einfach wieder mehr Competition in die ganzen Räume bringen und nicht irgendwo, du bist gesetzt, also muss ich jetzt mal böse gesprochen auch nicht großartig anstrengen. Und ich glaube, das bringt so einen Spieler mit sich. Er wird irgendwo ein Ersatzspieler sein, was aber einfach zur Tiefe beiträgt. Und von daher finde ich es gut, dass man auch dem Spieler da entsprochen hat. Es bringt auch nichts, da noch einen Spieler hier auf Teufel komm raus im Lockerroom zu halten. Man spart ein paar Millionen Cap ein, was ja auch nicht verkehrt ist. Weil auch da
3,5 sind es, glaube ich, also ein bisschen mehr als 3,5, ja.
Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber lässt sich halt wieder irgendwo anders unterbringen und von daher ganz okay. Und er war halt für die Aufgabe, die er hatte, einfach auch zu hoch bezahlt. Das muss man halt klipp und klar sagen.
Moritz, siehst du es auch so? Also eigentlich ein RB1, den wir da hatten, und irgendwie haben sich die Lions nicht durchsetzen können, ihn mehr aufs Feld zu schicken, wenn man mit Gibbs einfach immer dieses Home-Run-Potenzial hat und dann immer denkt, okay, ich muss ihn eigentlich aufs Feld stellen, und Monty war so ein bisschen hinten dran. Ist für dich eigentlich Monty auch ein Running Back Nummer 1 anstatt eher Running Back Nummer 2 und kannst du es dadurch verstehen, dass er irgendwo anders wieder eine tragendere Rolle spielt?
Naja, also ich meine, wir haben das ja jetzt innerhalb der Season und kurz nach der Season ja jetzt schon so oft durchgekaut, dass Monty nicht eingesetzt worden ist von den Lions, ist kein Monty-Problem gewesen, sondern definitiv ein Lions-Problem. Ja, also ich meine, ich möchte an das Rams-Spiel zurückerinnern, wo wir dann in der zweiten Hälfte komplett vergessen haben, dass es einen Montgomery bei uns auf dem Roster gibt. Ich habe da dann nur noch 2 Touches gehabt oder was. Und davon war nur ein einziger ein Run gewesen oder was. Ja, keine Ahnung. Ob das so ein bisschen damit reingeführt hat, weiß ich nicht. Oder ob es da eventuell in der Infrastruktur Probleme gegeben hat, wage ich auch. Jetzt zumindest man kann nicht drüber zu mutmaßen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass so wie wir es eigentlich etabliert hatten, 2 gute Running Backs, der eine mehr physisch, der andere mehr schnell, ein Erfolgsrezept gewesen ist, von dem wir aus irgendeinem Grund im letzten Jahr viel zu schnell weggegangen sind und uns anscheinend jetzt zumindest so weit es geht verabschiedet haben, dass wir eben das, was Abrissbirne ist, weggegeben haben. Ich bin dann mir noch nicht so ganz eins, ob das nicht ein Fehler ist. Mhm. Aber in Anbetracht dessen, dass unsere O-Line sich ja auch extrem am Wandeln ist, jetzt über das letzte Jahr hinweg, bis jetzt in dieses Jahr oder wahrscheinlich auch die nächsten Jahre hinweg, kann ich es irgendwo nachvollziehen, weil Monty braucht auch einen bestimmten Typ an O-Line-Play, damit er funktioniert. Das muss man auch mit dazu sagen. Ich meine, ist bei Gibbs nicht anders. Aber der für Monty ist ein bisschen schwieriger zu erreichen als der für Gibbs, habe ich so den Eindruck.
Mhm. Ja, also wie gesagt, mich tut's wirklich auch unglaublich leid um die Person David Montgomery. Ich glaube, er war extrem respektiert im Lockerroom, hat so eine gewisse, trotz dass er so ein explosiver Spieler ist, so eine gewisse Ruhe mitgebracht, eine gewisse Reife und Erfahrung. Ich fand seine Interviews auch immer sehr, sehr reflektiert. Auf der anderen Seite bin ich auch so der Meinung, wir werden irgendwann Jahmyr Gibbs bezahlen müssen. Er wird wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Vertrag bekommen. Und für diesen Vertrag musst du ihn, glaube ich, dann auch entsprechend einsetzen. Und das wäre vielleicht mit Monty, und das wäre dann Monty nicht mehr so wirklich gerecht geworden, weil er eigentlich ein Spieler ist, der auch aufs Feld gehört. Von daher glaube ich, war es so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Und er ist, glaube ich, Houston war auch seine präferierte Destination, da wollte er auch hin. Und dann hat man ihm auch den Gefallen getan. Und wie Christian sagt, haben wir da einiges zurückbekommen. Und Ersatz haben wir auch schon gefunden. Kommen wir aber später in der Folge auf jeden Fall dazu. Weil das kam jetzt alles so ein bisschen kurzfristig, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, alles noch rein. Und da können wir dann mal Christian fragen, was er von dem Ersatz hält. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. aber wir wollen vorher noch zu 2 anderen Abgängen kommen. Auch beides langjährige Detroit Lions. Einer war nur bei den Detroit Lions und zwar einmal bei Graham Glasgow. Ich glaube, da war es absehbarer. Und dann bei Taylor Decker, was ja etwas überraschend war, weil Taylor Decker wusste man die ganze Zeit nicht, hängt er noch eine Saison dran oder hört er auf? Dann sagt er hängt eine Saison noch mal dran. Und dann heißt es aber, okay, er will released werden, weil man sich wohl vertraglich nicht einigen konnte. Christian, waren die Lions vielleicht da so in einer Situation, wo sie sagten, ja, cool, schön, dass du noch mal doch dich entschieden hast, weiterzuspielen, aber hör mal, zu den Konditionen wollen wir es eigentlich nicht in der Zwickmühle da?
Ja, sicherlich. Hast auf der einen Seite erstmal die Nachricht vor, keine Ahnung, einer Woche, anderthalb, dass er wieder kommen wird. Eigentlich toll, weil ich meine, wir müssen uns so oder so noch um Left Tackle oder um Tackle generell kümmern, aber hätte halt ein bisschen Zeit gegeben, irgendwie ein bisschen Druck vom Kessel genommen, wen man da dann am Ende des Tages holt. Und umso überraschender war es dann am Freitag, als plötzlich hieß, er möchte released werden. Und auch so im Statement war dann zu hören, dass er so ein bisschen überrascht war von den Gesprächen. Vielleicht hat man ihm im Exit-Interview nach der Saison auch gar nicht irgendwie mitgeteilt nach dem Motto, wenn du wiederkommen möchtest. Ich meine, es hieß ja, du hast alle Zeit der Welt, uns mitzuteilen, ob du noch eine Saison spielst oder nicht. Aber vielleicht hat man ihm doch nicht mitgeteilt, wenn du wiederkommen möchtest, dann halt nur zu veränderten und zwar niedrigeren Bezügen. Und von daher war er höchstwahrscheinlich überrascht. Es ist bisher nicht bekannt, es wird höchstwahrscheinlich auch nicht bekannt werden, was da für Zahlen am Ende auf dem Tisch gelegen haben. Vielleicht haben die Lions auch einfach damit spekuliert, naja, er kommt nicht wieder. Wir werden es selber erleben wie halt letztes Jahr mit Ragnow, aber dadurch wird halt dann nochmal einiges an Cap Space zusätzlich frei.
Jo.
Es war von beiden Seiten halt einfach eine, ja, wie du sagst, sicherlich so eine gewisse Zwickmühlensituation. Ich verstehe einen Taylor Decker vollkommen, der die Saison sehr banked abgespielt hat, der kaum trainieren konnte, der selber am Ende gesagt hat, seine Schulter ist so kaputt, dass er nicht mal seine Tochter hochheben kann. Und er halt wirklich auch überlegen muss, ob das noch wert ist. Scheinbar ging es ihm körperlich jetzt wieder so gut, dass er gesagt hat, okay, eine Saison bei den Lions kann er sich noch vorstellen. Es ist eine komische Situation gewesen, alles in allem. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Lions, Brett Holmes, verstehen, dass man sagt, seine Leistung ist irgendwo langsam auf dem absteigenden Ast. Wenn du noch eine Saison spielst, dann sehe uns auch nach, dass er dir nicht mehr deine vollen, ich glaube es waren 21 Millionen oder so, die da noch offen waren, zahlen können. Wir wollen halt irgendwo, dass du uns da auch entgegenkommst, und ich verstehe den Spieler auch, dass er dann sagt, nee, dann lass mich lieber raus aus dem Vertrag. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal irgendwo anders ein Jahr spielen wird. Außer er kriegt ein super Angebot, was ich dann aber eher für unwahrscheinlich halte. Und dann trennen sich halt hier leider die Wege. Wie gesagt, es ist einfach ein Business, es ist sehr schade. Er war einer der Top-Leute, er war jetzt noch der quasi letzte Verbleibende aus der Vor-Dan-Campbell-Ära.
Ja.
Und Glasgow war absehbar. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die von vornherein da wohl relativ klar auch kommuniziert wurde.
Ja, absolut. Kommen wir auch noch gleich darauf. Aber Moritz, für dich, also für mich, ich hab's okay, Glasgow war klar. Decker war für mich im ersten Moment so, oh cool, er macht weiter. Ne? Die Baustelle müssen wir uns nicht drum kümmern. Und dann zack, kam diese Nachricht und ich dachte so, oh scheiße, im ersten Moment. Im zweiten Moment dachte ich aber, okay, ist vielleicht aber auch für uns nochmal eine Chance, hier jetzt an der O-Line was zu machen, diese nochmal ein bisschen zu verjüngern, Capspace frei zu machen und das richtig anzugehen. Wie hast du es gesehen? Chance oder eher nicht?
Mit Deckers Rückkehr, ne?
Genau.
Ich war da ziemlich neutral, wenn ich das ehrlich sagen soll, weil irgendwie, ich meine, er hat ja kurz nach der Saison gesagt, er muss sich überlegen, wie es weitergehen muss, ne? Hat man ja auch in der Saison, gab es ja mehrere Berichte darüber, dass sie ja sogar das war einer von den Berichten, haben separieren müssen von den anderen beim Training, weil der irgendwie so, ich sag mal, laut geworden ist vor Schmerzen oder was auch immer, dass sie ihn da haben nicht mit anderen zusammen trainieren lassen können. Irgendwie haben da alle Zeichen auf Untergang gestanden, dass er dann jetzt zurückgekommen ist und sich dann dafür entschieden hat, kam halt überraschend, dass er dann aber letzten Endes released worden ist. Ich kann mir mehrere Sachen vorstellen, die da passiert sind. Sie haben in den Pride of Detroit Podcast ja auch drüber gesprochen. Ich nehme sehr, sehr stark an, dass die campbellische Seite, also dass das Team selber ziemlich offen mit ihm umgegangen ist und dass ich auch davon ausgegangen ist, dass er retiren würde mit der Verletzung und mit dem ich sag mal, mit seinem Standpunkt, kurz zu Ende der Saison. Und dass sie, ich weiß nicht, ob sie es mit ihm so kommuniziert haben, aber sie müssen es mit ihm ja in irgendeiner Form und Weise kommuniziert haben. Und dass dann diese Entscheidung, zurückzukommen, so eine Last-Minute-Entscheidung gewesen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Lions von vornherein mit einem anderen Salary gerechnet haben, sind also mit einem anderen Cap bei uns, weil sie eben damit von ausgegangen sind, dass Taylor retired und sind dann auf ihn zugegangen, entsprechend gefragt, ne, kann man da noch was machen? Und dann gab es da Vertragsunstimmigkeiten, weil die Erwartungshaltungen ein bisschen andere gewesen sind. Und was ich so mir zumindest reininterpretiere, ich meine, ich bin nicht in Detroit, ich habe da nicht mit dabei gesessen. Ich glaube, die Aktion mit Ragnow letztes Jahr hat die Lions ein ganz, ganz kleines bisschen gebrandmarkt. Nicht nur die plötzliche der plötzliche Ruhestand von Ragnow kurz vorm Draft, sondern halt auch sein angeblicher Return, der dann sehr, sehr schnell wieder zunichte gemacht geworden ist. Beides hat da, glaube ich, so mit reingespielt. Und ich nehme an, die Lions wollen einfach nur eine langfristige Planbarkeit haben und können sich dann an der Stelle müssen so ein bisschen mehr Business machen und müssen halt auch davon ausgehen, dass wenn jemand schon die ganzen Anzeichen dafür hat, dass er keinen Bock mehr hat, weiterzumachen oder nicht mehr weitermachen kann. Es ist ja nicht so, als hätte Taylor Decker keinen Bock darauf gehabt. Dann muss man da halt auch einfach früh genug die Reißleine ziehen. Das ist grausam auf der sozialen Ebene, es ist aber es ist halt die Herangehensweise auch von der wirtschaftlichen Betrachtungsweise.
Und dass man ihn noch irgendwie hätte können traden, also ich weiß noch, verwundert, dass es hieß, okay, er wird released, das stand irgendwie direkt fest, zeigt doch vielleicht auch so ein bisschen, okay, für so ein...
Keiner hat Bedarf.
Ja, also gut, so viele Tackles gab es jetzt nicht in der Free Agency und Taylor Decker ist schon einer der besseren Left Tackles, aber mit der Verletzungshistorie und dem Vertrag wollte ihn wohl scheinbar auch keiner haben. Also war für mich ein...
Zumindest mal bis jetzt. Wir warten mal morgen 22 Uhr oder was ist das ist, ab. Gegebenenfalls geht er dann als Free Agent irgendwo noch mit hin. Oder wird irgendwo auf dem Practice Squad gesigned als Camp Buddy und mal gucken, wie es dann für ihn von da unten weitergeht. Ich persönlich finde ihm alles Gute. Ich habe da kein Problem mit, dass er uns verlässt. Hat viele Jahre gut bei uns gedient und hat 10 sich Jahre. Ähnlich wie.
Ja, also Taylor Decker war quasi dann so, ja, 10 Jahre, ja, bei mir waren es jetzt so 12 Jahre Fan, aber so fast so mit von Anfang an auf meiner Lions-Reise mit dabei. Aber das dann wäre es natürlich auch wieder so rum, so ein, ja, wenn er jetzt nicht gesigned wird von jemandem, er ist ja offiziell gekartet, er ist jetzt auf dem Markt, wenn er jetzt nicht gesigned wird und würde auf dem Practice-Squad landen, ich glaube, dann hätte er ja können auch für einen Pay-Cut bei uns spielen. Dann wäre es für ihn natürlich schlecht ausgegangen. Ja. Ja. Also, da haben wir ein bisschen was verloren in der Offense, Running Back, zwei Leute in der Offensive Line, aber das war das Erste, was die Lions ja auch gemacht haben, die Offensive Line verstärkt, zum einen mit Juice Scruggs, den man von den Texans in dem Montgomery-Trade bekommen hat. Meiner Meinung nach eher Depth-Signing, der muss sich da durchbetteln. Wenn er es ins Roster packt, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Ansonsten muss man schauen. Weiß nicht, ob das jemand von euch irgendwie anders sieht oder irgendwie andere Erwartungen an Juice Scruggs da hat.
Wortwörtlich meine Reaktion, wie ich die Nachricht gelesen habe. Wer?
Ja, genau. Also war glaube ich, ein Second-Round-Pick bei den Houston Texans. Hat sich aber nicht so wirklich durchsetzen können. Ist dann am Anfang aufgestellt worden, ist er nachher aber aus der Starting-Rolle auch rausgefallen. Ja, mal sehen. Mit Hank Fraley haben wir einen guten Coach da an der Stelle. Mal sehen, was er machen kann. Aber dann kam eigentlich so, ja, das erste, in Anführungszeichen, große Signing mit Kate Mays, dem Center von den Carolina Panthers, den wir für 3 Jahre 25 Millionen Vertrag gesigned haben. Und natürlich, all die Linderbaum-Believer da draußen, die waren natürlich erstmal enttäuscht. Ja, aber Kate Mace war so nach dem Konsens irgendwo der drittbeste Center als Free Agent, der da war. Und für mich ist das ein richtig guter Deal. Und ich glaube, es ist ein Dan Campbell-Guy. Aber bevor ich zu viel über Kate Mace rede, wie ist denn deine Einschätzung, Christian?
Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich gucke jetzt gerade noch mal 3 Jahre, 25 Millionen. Mhm. Er ist 26 Jahre alt, glaube ich, aus Georgia.
Genau.
Kann quasi alle Positionen in der O-Line spielen und hat es halt geschafft, 2024, als sich der etatmäßige Center bei den Panthers verletzt hat, die Rolle zu übernehmen und die auch beizubehalten im Jahr 25, als der von der Verletzung wieder zurückkam. Also da muss man schon mal sehen, dass er sich da scheinbar sehr gut auf der Position etabliert hat. Er hat eine Saison Center gespielt, von daher auch Erfahrung. Er ist 6'6", 315 Pfund oder so, also einer, der halt auch fürs Run-Game, glaube ich, ordentlich was bringen kann. Er hat keinen Sack zugelassen, was ja auch schon mal sehr, sehr gut ist, einfach Goff zu beschützen in der Mitte. Also, und wie gesagt, für den Preis, ich meine, Linderbaum kriegt mehr als das in einer Saison, was wir für 3 Saisons zahlen. Linderbaum ist jetzt bei 27 Millionen. Natürlich ist der Center-Markt, dadurch, dass auch einige Center jetzt in den letzten Tagen retired haben, natürlich auch sind die Spieler entsprechend nachgefragt. Und umso besser finde ich, dass wir jemanden gefunden haben, der sicherlich Perspektive für die Zukunft hat. Wir haben, glaube ich, aktuell 4 oder 5 Spieler, die Center spielen könnten auf dem Roster. Da wird es auch hier auf der Position entsprechendes Hauen und Stechen geben. Da ist natürlich Mace in der Frontrunner-Position. Mhm. Aber alles in allem, denke ich mal, für die Umstände und für die Situation eine super Verpflichtung. Und für Linderbaum hätte sie wieder Haus und Hof ausgeben müssen. Wir haben mit Gibbs, wir haben mit Campbell 2 teure Verpflichtungen ins Hause stehen oder Verlängerungen. Was mit Branch und LaPorta wird, wissen wir auch noch nicht genau.
Wollte ich gerade.
Also es ist halt auch einfach das, was andere Mannschaften in der Free Agency in Free Agents reinstecken, ist halt einfach die Prämisse und irgendwo das Credo von Brad Holmes und den Detroit Lions, das in die eigenen Spieler zu investieren. Und in dem Fall klar nicht, müssen wir jemanden von außen holen. Aber auch da, wir können Ratledge auf Right Guard behalten.
Ja.
Das ist in meinen Augen auch schon mal wichtig. Da hat er jetzt eine Saison gespielt und hat da auch recht gut gespielt. Du hast eine top rechte Seite mit Sewell, mit Ratledge. Die linke Seite muss man dann nochmal sehen, wer sich da als Guard durchsetzt und wer als Tackle am Ende mit ins Boot kommt. Aber ich denke, die Center-Position auch mit jemandem, der einfach da schon Spielerfahrung hat, der mit 26 da auch noch relativ jung ist, der keine große Verletzungshistorie hat, in meinen Augen eine sehr gute Verpflichtung. Also Preis-Leistungs-Verhältnis top.
Da bin ich völlig bei dir. Ja, vor allem auch ein Spieler, der sich durchgesetzt hat. Ne? Ich glaube, er war ein Sixth-Round-Pick im Endeffekt und ist dann reingeschmissen worden, nachdem sich der Center bei den Panthers verletzt hat und hat es dann so gut gemacht, dass er halt auch die Rolle behalten hat. Sehr, sehr aggressiver Spieler, jung und ja, also ganz ehrlich, Linderbaum hat der Rekord für Center pro Jahr, der hat ihn nicht nur übertroffen, der hat ihn einfach
pulverisiert,
also wirklich 10 Millionen mehr. Ich glaube, vorher waren es so 15, 16 und jetzt hier diese 26, also einfach, ne, also das hätte niemals funktioniert. Und man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, 31 von 32 NFL-Teams wollten irgendwie ihn haben. Also das wäre auch einfach viel zu viel geworden. Von daher finde ich super. Moritz, als alter O-Liner, hast du hier schon ein paar Highlight-Reels
Ich habe mich noch, wenn ich ganz ehrlich sein soll, noch nicht in die Tiefe mit Mace auseinandergesetzt. Deshalb kann ich nicht die Welt zu ihm sagen. Ich bin nur froh, dass wir einen Center bekommen haben, der rein jetzt erstmal von den ersten Berichten nach ein zuverlässiger, guter Starter sein wird und der, ich sag mal so, Teil des Wiederaufbaus von Bryce Young gewesen ist. Ich meine, Young in seiner ersten, war das jetzt seine dritte Saison schon, ne? In seinen ersten zwei Saisons ist ja sowas unter den Bus gefallen. Auch weil er, ne, von der Physis her nicht so ganz in die Quarterback reinpasst, ist ja ein relativ großer Quarterback. Ich nehme durchaus an, dass ein stabiler Anker wie Mace auf Center da durchaus auch seinen Beitrag beigeleistet hat, dass Young mehr in die NFL reingefunden hat, mehr sicherer geworden ist, weil er halt eben in der Front, die man hatte, auf den er sich da verlassen kann.
Ja, vor allem ja 2 Jahre lang kein Sack zugelassen. Und dementsprechend, ja, glaube kein Sack, kein Hit, kein Pressure oder so. Also richtig, das sieht richtig gut aus. Man sagt so ein bisschen, im Running Game könnte noch ein bisschen was gehen. Aber vor allem ist er, wenn er vertikal nach vorne gehen muss, richtig stark. Da gibt's ein paar. Und da habe ich ein paar Ausschnitte gesehen von ihm, wo er wirklich den Nose-Tackle einfach 3, 4, 5 Yards nach hinten schiebt. Das ist natürlich so eine Sache, wenn da ein Loch entsteht in der Defense, wo die wenigsten davon ausgehen und Gibbs kann da durchschießen, das ist natürlich richtig geil. Also ich freue mich wirklich, ich fände es ein richtig solides Signing. Ich habe ja für mich war ja so ein bisschen, aber hättest du ein bisschen traden wieder für den der Center von den Cardinals auch ein Fall gewesen. Aber das ist, finde ich, ein richtig gutes Signing ohne Overpay. Hast kein Draftkapital verloren. Er ist jung. Er ist ein aggressiver Spieler. Passt eigentlich richtig gut. Und wenn man sich anschaut, viele sagen irgendwie, war der 24. best gerankte the Center nur und dafür das holen wir jetzt. Ich glaube, Clarion Glasgow war irgendwie auf 31, oder? Oder 32 von 40, die irgendwo gestartet sind. Von daher, ja, finde ich, ist es auf jeden Fall schon ein Upgrade. Und ich glaube, für Kate Mace auch ja in einem anderen Umfeld jetzt nochmal zu spielen, auch mit einem Penei Sewell und mit einem Tate Rattledge, der von dem ich davon ausgehe, dass er jetzt auch dann entsprechend besser wird. Ich glaube, wird das auf jeden Fall auch eine gute Nummer für uns werden. Enden wir doch einfach mal bei der O-Line, denn da haben wir noch einen signed von den Miami Dolphins, und zwar Larry Borum. Glaube, war uns allen vorher ein Begriff. Scherz natürlich. Ich glaube, hier Dings, einer hat gesagt, Larry Borden, nach dem Motto, es wäre ein langweiliges Signing. Finde ich allerdings nicht. Klar, Offensive Tackle wird jetzt vielleicht nicht der Starter sein, aber ich sehe ihn mehr so als den Dan Skipper-Ersatz. Also als Tackle Nummer 3, weil da brauchst du auch so einen Swing-Tackle, den du reinschmeißen kannst. Und hast du dich, Christian, mit Larry Borum so ein bisschen auseinandergesetzt?
Ja, gerade eben. nee, also er ist zumindest auch schon mal ein Detroit Native, wurde von den Bears gedraftet, 5-Runden-Pick, und wurde dann entlassen, hat jetzt ein Jahr in Miami gespielt. Und wie du sagst, wird sowas in Richtung Swing Tackle, also halt auch vielleicht für Jumbo Packages, 6er O-Line Man sein. Auch da, eine Tackle-Position, die ist fix, die ist dick und fett besetzt mit Sewell. Aber die andere Position, wir werden sehen, was da noch passiert, aller Voraussicht nach dann im Draft irgendwas. Aber auch da müssen sich halt erstmal Spieler beweisen. Und wir haben es jetzt leider gesehen, dass nie alles immer so funktioniert wie erhofft und gewartet. Manche Spieler gehen in den Ruhestand oder werden released, andere entwickeln sich in 2 Jahren nicht so wie Manu. Und ja, da braucht man auch da einfach eine gewisse Tiefe auf der Position. Und wie gesagt, so Swing Tackle, weiß doch nie, was mit Verletzungen ist. Ein Spieler, der auch schon 5 Saisons in der NFL gespielt hat, der bringt eine Erfahrung mit. Und von daher denke ich mal auch da einfach ein Spieler, um die O-Line ein bisschen besser aufzustellen, um mehr Alternativen zu schaffen, um halt auch einfach mehr Competition in diese Gruppe zu bringen. Und am Ende setzen sich die Besten durch. Und wir haben halt auch einen der besten O-Line-Coaches, muss man halt auch klar sagen, mit Hank Fraley. Das irgendwie auch umgekehrt machen.
Das geht definitiv, ja.
Nein, ich glaube, da ist halt auch immer noch Entwicklungspotenzial da bei allen Spielern. Und das ist nicht verkehrt. Wir haben auch vor allen Dingen die Positionen jetzt in der Free Agency adressiert, die halt erstmal ganz oben auf der Prioritätenliste standen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr gut. Ich hatte es gestern auch in unserem Chat gesagt. Teams, die gut draften, die müssen halt in der Free Agency nicht so viel machen. Natürlich haben wir mehr Löcher in der Mannschaft als letztes Jahr. Wir waren letztes Jahr in einer Situation, dass wir halt wirklich einfach sagen konnten, wir nehmen den Spieler, der uns quasi einen Schuss fällt und der am besten zu uns passt, wo wir sagen, das ist der beste Fit auf der Position. Wir müssen dies ja sicherlich mit ein bisschen mehr Fokus draften. Aber wenn du jetzt schon mal gewisse Positionen adressiert hast, dann hast du doch wieder ein bisschen mehr Freiheit und bist dann nicht so hundertprozentig festgelegt. Wir müssen jetzt in der ersten Runde irgendwie einen Left Tackle draften. Da wird man mal sehen, was passiert, und von daher guter Move.
Ja, Moritz, hast du noch was, eine Ergänzung für uns zu Larry?
Ich liebe diesen Namen. Ich bin ein bisschen überrascht. Larry, haben wir uns wirklich um die Needs gekümmert, die bei uns schon dabei sind? Irgendwie fühlt sich das immer noch nicht so ganz danach an. Wir haben irgendwie, ich meine, wir haben jetzt auch nicht die ganzen Abgänge gesprochen, aber gefühlt bluten wir mehr aus, als dass wir uns irgendwie Sachen reinziehen im Moment. Aber das kann auch einfach nur sein, dass das irgendwie eine kernnegative Grundstimmung ist, die ich im Moment habe.
Ja, für mich waren die größten Needs, ich meine, das war vor der Saison schon so, das hat sich jetzt leider auch durch die Saison nicht geändert, die O-Line, und die wurde zumindest jetzt von einer Free Agency adressiert. Dass es andere Positionen noch gibt, wo wir genauso noch auffüllen müssen, beziehungsweise auch noch Qualität bringen müssen, steht außer Frage. Wie gesagt, letztes Jahr war einfach so eine Situation, wir haben das beste Safety-Duo, wir haben das beste Running-Back-Duo. Wir brauchen vielleicht noch einen Edge, aber da haben wir ja auch einen super guten, der kommt, und McNeil kommt auch wieder zurück, aber wir haben ja 2 gute Defensive Tackles, und auf Cornerback haben wir quasi auch alles gemacht. Ja, es war so ein bisschen das gefühlte Paradies auf Erden, und wir können tun und lassen, was wir wollen. Das haben wir dieses Jahr nicht mehr, das ist eine andere Situation, aber die muss nicht unbedingt von Nachteil sein. Ja. Also das ist einfach meine Meinung zu der ganzen
Geschichte. Nee, sehe ich auch so. Also, und es zeigt ja, also O-Line, und das zeigt ja eigentlich auch dieses Regime schon, seitdem es da ist, dass O-Line immer extrem wichtig war und immer sozusagen als erstes adressiert wird. So, und auch letztes Jahr dann mit den beiden Guards, die man gedraftet hat, man auch nochmal großen Wert drauf gelegt. Und es kam halt dieses, man hat gemerkt, jetzt auch scheiße, Frank Ragnow ist einfach nicht so einfach zu ersetzen, das haben wir gesehen. Und ich glaube, deswegen war die erste Position auch, die man jetzt gerade nochmal besetzt hat, Center. Und ich gehe davon aus, dass man Left beziehungsweise Right Tackle, je nachdem, was man mit dem Zuhl vorhat, dann einen Tackle definitiv hoch draften wird. Wie gesagt, muss nicht unbedingt der Left Tackle sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Lions sagen, okay, ich bin von diesem Tackle viel, viel mehr überzeugt. Das ist aber den sehe ich auch dann definitiv auf seiner Position als Right Tackle. Und Sewell geht auf Left Tackle, was ich halt Sewell absolut auch zutraue. Das ist eigentlich ja bei eigentlich dann Sewells natürliche Position, bevor man ihn zum Right Tackle gemacht hat. Also ich glaube, das würde dann auch definitiv gut passen. Und ja, also ich glaube, es ist wichtig. Wir haben es einfach gesehen letztes Jahr ohne funktionierende O-Line. Es war weder das Running Game da, weder hatte Jared Goff die Zeit, um sein Potenzial auszuschöpfen, finde ich absolut richtig und wichtig. Und ich glaube, da kommt für die anderen Positionen. Aber ich will es aufgreifen, was du eben gesagt hast, Moritz. So ein bisschen müssen wir zum Negativen kommen. Und zwar unsere Abgänge, ne? Sollen wir mal mit dem anfangen, der uns vielleicht allen am wenigsten wehtut. Und zwar, ja, Backup-Quarterback Kyle Allen geht zu den Bills. 2 Jahre, 4,1 Millionen.
Tut er uns wirklich am wenigsten?
Von den Free Agents, die sonst wo gesigned haben, mir auf jeden Fall schon.
Ich meine, ich sag mal so, wir haben jedes Jahr das Neue, was wir irgendwie einen anständigen Backup suchen. Ich meine, Backup-Quarterbacks sind teilweise noch schwieriger zu finden als ein Starting-Quarterback. Mhm. Keine Frage. Mit Kyle Allen waren wir aber gut aufgestellt. Ich meine, sollen wir uns wieder The Tommy Gun Boyle zurückholen? Nee, ich glaube, das ist mittlerweile bei den Commanders, das ist ja doch irgendwie Coach oder was.
Ist David Blau.
Oder David Blau.
Aber die beiden konnte man gut miteinander verwechseln.
Die waren zur gleichen Zeit.
Blau waren zu derselben Zeit.
Ich weiß nicht. Also, mir wäre ein Qualitätsbackup wäre mir durchaus wichtig gewesen. Klar, für 2,4 Mille. Definitiv teuer für einen Backup. Aber willst du dir dann jetzt wieder die Suche antun mit zwei Quarterbacks und wer macht's? Oh, und dann, ich meine, das ist für die Preseason sehr, sehr spannend. Ne? Welche auf macht's? Oh, am Ende macht's keiner von beiden. Geil. Ja.
Ja, aber also von den anderen, die weg sind, ja, das waren alle Starter. Das waren alle Starter, die auf dem Feld standen. Wie oft stand Kyle Allen auf dem Feld? Das ist halt das Thema.
Ein einziges Mal.
So, und das ist halt einfach das Thema. Deswegen tut der mir am wenigsten weh. So, das ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Keine Ahnung, wen wir da noch holen, aber es gibt ja einige Free Agent Quarterbacks. Ich glaube, es wird keiner dieser großen Namen, der da rumgeistert. Tour. Ja, Tour, der macht ja direkt die Kamera aus. Nee, Tour ist, ich glaube nicht, dass es Tour wird. Ich habe letztes Mal, gab es da irgendwo so ein Bild von dem, von Tour auch, wo ich gedacht habe, boah, der hat sich auch ganz schön gehen lassen. Ne? Also, ich glaube, weiß nicht, ob der nochmal irgendwo unterkommt, ganz ehrlich.
Also, ich meine, davon mal ab, dass Tour mittlerweile in Atlanta untergekommen ist, meine
Stimmt.
ich.
Stimmt, der ist wieder.
Boah, bin ich mal gespannt.
Man muss ihm dann aber auch dazu halten, der ist, glaube ich, ein bisschen dürrer in die getraftet worden und hat ja dann nach seiner ersten Saison, wo er ja so oft im Boden eingearbeitet worden ist, einfach an Körpermasse gearbeitet, an Bulk, dass er ein bisschen mehr strapazierfähiger ist. Ich glaube, das ist nicht alles bei ihm fett. Und ich meine, wenn du dir mal anguckst, Patrick Mahomes ist jetzt auch nicht gerade eine Nudel. Genauso wenig unser Quarterback. Also Goff hat auch einen ganz schönen Daddy-Belly.
Ja. Ja, mal gucken. Aber es gibt ja da so ein paar, ne? Also keine Ahnung.
Jetzt mal ganz ernst, vor der letzten Saison hat man Kyle Allen, wer hat den gekannt? Wir kannten jetzt, weil er sich dann halt am Ende gegen Hooker durchgesetzt hat. Er kam einmal, glaube ich, kurz zum Einsatz, als wir eh schon ewig und drei Tage geführt haben. Er hat in der Preseason gut gespielt, sich durchgesetzt. Ich hätte ihn auch gerne behalten, aber wenn der Preis am Ende nicht stimmt, dann ist es schwierig. Und das ist dann halt einfach, da bin ich bei David, es war jetzt der Spieler, der am wenigsten in irgendeiner Form Impact hatte. Natürlich ist es wichtig, einen guten Backup-Quarterback zu haben, aber ich glaube, ein Backup-Quarterback, irgendwas Vernünftiges, Passendes kriegst du doch schon. Und klar, man darf sich nicht darauf verlassen, dass Goff die ganze Zeit immer spielt, aber es war halt in den letzten Saisons auch immer so, dass er bis auf das Spiel in Washington, gegen Washington, wo er da mal kurz draußen war, aber sonst eigentlich fast immer auch durchgespielt hat und wenig bis nie verletzt ist. Und wenn er zu teuer ist, wir müssen halt einfach dieses Jahr auch sehen, wir haben halt nicht mehr zig Millionen, die wir ausgeben können, sondern auch da muss halt geschaut werden von Bills. Wenn die halt dann einfach mehr zahlen, dann würde ich als Backup auch sagen, geil, muss ich auch nicht spielen hinter Allen, der spielt eigentlich auch immer die ganze Zeit durch. Mach ich mir einen Lauen und krieg ein paar Millionen dafür.
Genau, deswegen, also meines Erachtens nach, Backup-Quarterbacks gibt es immer in der Free Agency. Da gibt es immer irgendwas und wir hatten in den letzten Jahren auch nie die besten. Von daher, ja, wäre gut, wenn da jemand war. Also ich meine, guck mal, wie wir damals gejubelt haben, Teddy Bridgewater, und super cool und ja, Impact war dann auch mäßig, ne? Also von daher, du hast wahrscheinlich, ja, du hast wahrscheinlich nicht so das Glück, was damals die Eagles hatten, dass du so ein Backup-Quarterback hast, der dann Wentz abgelöst hat und auf einmal dir den Super Bowl holt. Das ist halt einfach nur Glück. Oder schauen wir jetzt zum Beispiel, der hat ein bisschen performt und hat es echt gut gemacht und hat jetzt einen dicken Vertrag bekommen, auch da in Miami. Von daher, ja, man muss dann Glück haben, aber es ist schon so, wenn bei uns Jared Goff ausfallen sollte, ich glaube, dann kannst du für das Spiel, wo er nicht spielt, dann auch oftmals einen Haken drin dahinter machen. Oder du siehst halt, dass Teams dann, wenn es früh in der Saison ist, noch irgendwie versuchen, für irgendwen zu traden, der woanders noch ist. Deswegen, also machen wir einfach einen Haken hinter Kyle Allen, oder wollen wir noch lange über diesen Mann sprechen?
Nee, deswegen. In meinen Augen jetzt auch, wie du schon richtig gesagt hast, die anderen Abgänge waren, glaube ich, ja, was heißt emotional, aber schon irgendwo auch Spieler, die man halt definitiv häufiger und länger gesehen hat und die halt auch jetzt über längere Zeit da waren teilweise, die dann halt irgendwo auch ein bisschen mehr wehtun, aber so ist halt das Business. Und für jeden, der jetzt nochmal einen dickeren Vertrag bekommt, gestern hat es ja auch jemand gepostet, wenn die Leute bei uns für relativ wenig Geld gespielt haben und jetzt einen Anschlussvertrag bekommen, der halt deutlich höher dotiert ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Die Spieler sind bei uns besser geworden. Und selbst wenn dann 31-jähriger Alex Anzalone jetzt nochmal zu den Bucks kommt, was mich freut, und einen 2-Jahres-Vertrag bekommt, der, was ich glaube, 17 Millionen oder so bringt. Top. Ja. Freut mich für ihn.
Genau. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Gehen wir einfach weiter. Das ist etwas, ja, wir haben es auch ein bisschen erwartet. Deswegen fand ich es auch nicht ganz so schmerzhaft. Weil wir es ja schon letztes Jahr diese Situation hatten, dass der Vertrag nicht verlängert wurde, sondern irgendwie angepasst wurde. Aber für mich an sich freut's mich für den alten Florida Gator Alex Anzalone wieder jetzt zurück in Florida bei einem richtig coolen Team, nämlich den Buccaneers. Und 2 Jahre, 17 Millionen ist auch ein ordentlicher Vertrag für ihn. Und ich glaube, er hat noch ein bisschen Gas im Tank, um dann noch ein bisschen Gas zu geben. Aber richtig, ja, für mich ein Spieler, für den es mich, wo es mir einerseits wehtut. Auf der anderen Seite haben wir seinen Ersatz schon vor längerer Zeit gedraftet und den Linebacker-Core, glaube ich, anders aufgestellt. Und trotzdem freut es mich für ihn, dass er bei den Bucks ist. Moritz, da müssen wir noch irgendwo aber ein bisschen Ersatz finden, oder? Also in der Tiefe dann im Linebacker-Core.
Tja, es ist halt die Frage auch, kannst du, ich sag mal, das Wissen von Alex ersetzen? Ne? Es ist ja nicht nur eine Position, wo du einen Spieler weniger hast. Du hast ja auch ein geballtes, kompetentes Wissen. Und Alex ist ja jetzt die letzten 4 Jahre, beziehungsweise fünf Saisons, 6 Jahre, ne, bei uns gewesen. Wie ersetzt du das Ganze? Ich meine, wir haben Jackie, der ja durchaus seine Rolle einnehmen kann und ich nehme auch an, dass er die einnehmen wird. Nur, wie sieht das aus mit Weiterentwicklung und mit Wissensteilen und mit Zusammenhalten der Defense, weil das ist sowas, das hat man nicht oft gemerkt, aber man hat es dann doch schon gesehen. Alex war halt auch durchaus der Kleber, der die Defense zusammengehalten hat. Mhm. Das ist die Frage, wie kannst du ihn ersetzen? Auf die Frage hin, wie sieht das Ganze aus dann jetzt, wenn wir das Roster zusammenbauen? Wir hatten jede Menge Linebacker jetzt letztes Jahr bei uns mit auf dem Roster drauf gehabt. Davon waren zwar auch viele für Special Teams gedacht, aber nichtsdestotrotz, wer war das? Cunningham war, meine ich, einer, wo man nachgucken sollte, ob man den nicht versuchen kann zu halten. Jay Sailors war der Running Back, ne? Ich komme gerade nicht auf den zweiten Namen.
Genau. Grant Stewart.
Genau, Grant Stewart war ja auch noch so einer, wo man auf jeden Fall mal noch mit bei sich halten kann. Die werden aber von der Workload und so weiter mehr in die Special Teams reingehen als in die ins feste Team. Und da muss man sich dann eben, da fängt meine Problematik an bei unserem Team, muss man sich dann überlegen, spiele ich 3 Linebacker, spiele ich 2 Linebacker? Wie verteile ich gegebenenfalls die Workload und wie sieht das Ganze aus? Und da kommen halt die Probleme auf uns zu an Cornerback, Safety, wo ich noch jede Menge Sorgen habe.
Mhm. Moritz ist heute einfach im ja, keine Ahnung, Dark Mood Mode.
Ja, wenn das 53-Man-Roster irgendwann steht, dann ist Moritz auch wieder, ist er auch wieder beruhigt. Oh ja,
mit einem Kirby, der ein Roboterbein hat, mit einem Branch, der nicht da ist, weil er sein Bein immer noch zerrubbt hat, mit Terrion Arnold, der höchstwahrscheinlich im Knast sitzt, weil er irgendwelche Scheiße angestellt hat. Und dann haben wir einen Cornerback. Juhu.
Ich habe heute mit Felsen telefoniert oder auch schon mal die Tage vorher und am Ende des Tages werden wir ein Roster mit 53 Leuten und 16 auf dem Practice Squad haben. Da beißt die Maus keinen Faden ab und was du eben sagtest, also Jack Campbell wurde auch klar gesagt, es ist seine Defense und spätestens im vorletzten Jahr, als sich Anzalone den Arm gebrochen hatte, hat in meinen Augen auch dieser Übergang klar stattgefunden von Alex Anzalone zu Jack Campbell. Der hat jetzt 3 Jahre gespielt. Er war dieses Jahr First All Pro, sprich er war der beste Linebacker in der NFL. Und ja, es ist sicherlich eine Frage, wie wir am Ende systemmäßig spielen werden. Ob wir halt einen Grant Stewart für Len Trevor Nowaski wiederholen, dass Malcolm Rodriguez für ein weiteres Jahr da bleibt. Was ich sehr begrüße, weil er halt auch einfach absoluter Sonnenschein ist und ein absoluter Lockerroom-Guy. Ich kann mir bei ihm vorstellen, dass er vielleicht ja im Endeffekt so diese Anzalone übernehmen wird, irgendwie als Off-Ball-Linebacker. Wir werden es sehen, aber auch da, die 17 Millionen hätten wir nicht zahlen können. Und ich meine, wie schwer haben sie sich vor der Saison schon getan, als er diesen Hold-In gemacht hat, auch zu Recht. Klar, er will halt auch nochmal bezahlt werden und jeder Spieler will das Maximum aus seiner kurzen Zeit mitnehmen. Und ja, er kommt aus Florida, Alex, und kann jetzt noch 2 Jahre spielen für die Bucks, freut's.
Ja, das denke ich auch. Kommen wir zum Spieler, wo es mir wirklich persönlich richtig wehtut, weil er einer meiner absoluten Spieler, auch in den Lieblingsspielern in den letzten Jahren waren, neben Frank Ragnow, der ja auch nicht mehr da ist, und zwar Khalif Raymond. Umso bitterer. Ja,
der Volksverräter.
Wieso das?
Ja, geh zu den Chicago Bears.
Ja, gut, die zweite, die fünfte.
Ja,
die. Der ist 32, der kriegt dann nochmal über 5 Millionen Dollar gezahlt.
Das wollte ich gerade sagen. Würdest du da
sagen, nee, gehe ich nicht hin?
Ja.
Moritz.
Ist keine Frage des Geldes, ist eine Frage des, der Moral.
Moritz, wenn dir jemand 5 Millionen Moral Dollar gibt, dann ist es egal, nicht,
sorry.
Ja, ich weiß auch. Ich meine, wenn man mir 5 Millionen geben würde, damit ich für die Bears spielen würde, ich glaube, ich würde es auch annehmen.
Ja, auch der wird kriegt einen Ein-Jahr-Deal, 5,1 Millionen, zu viel für uns. Natürlich hätten wir auch ihn gerne behalten. Toller Spieler, einfach auch jemand für den Locker-Room. Ich erinnere mich bei ihm immer gerne zurück, als Amon-Ra seine Vertragsverlängerung bekommen hat und er vorne dran stand mit Luftballons und Shampoos und. Das sind die Leute, die brauchst du. Aber wie ich schon mal gesagt habe, wir haben halt nicht den endless bag of money und von daher muss man die Leute halt gehen lassen. Ich meine, wir haben nicht zu Unrecht letztes Jahr siebte Runde noch einen ähnlichen Typ von Wide Receiver, dessen Name mir gerade nicht einfällt, gedraftet.
Tja.
Ja.
War auch nur Special Teamer. Die Nummer 19.
Love it.
Genau.
Den haben wir, genau. Ja, das müssen wir schauen. Aber jetzt nur mal kurz nochmal zu Khalif Raymond, ne? Also er hat 2016 bei den Broncos angefangen, im Jahr $132,000 verdient. Und dann ging das so hin und her, mal 82 bis 2018, Practice Squad $7,600 bei den Titans bekommen, und so weiter und so fort, ne? Der hat in seiner ganzen Karriere nie über 5 Millionen bekommen. Das Höchste, was er mal bekommen hat, waren 4,4 Millionen. Das war 2023 hier bei uns bei den Lions. Das heißt, das ist für den wirklich nochmal ein Vertrag. Da hat er von 2016 bis 2021 5 Jahre vorher dafür gebraucht, um diese Summe irgendwann mal zu verdienen. Deswegen ist es absolut verständlich, dass so ein Spieler sagt, hey, komm, ne, den Geld sagt, den hole ich noch einmal mit, und dann danach muss man mal schauen. Da ist der, nagt der Mann nicht am Hungertuch, aber verglichen mit anderen Footballspielern ist das halt schon die ganze Karriere hingesehen nicht sonderlich viel. Deswegen kann ich es absolut verstehen. Aber warum tut's mir so weh? Du hast es gesagt, absolut beliebt überall, bei allen in der kompletten Organisation, ein absoluter Kumpeltyp. Und wenn man ihn gebraucht hat, wenn man Khalif gebraucht hat und hat ihn auf den Platz gestellt, dann hat er Plays gemacht und dann ging er ab und er ist halt einfach ein verdammt schneller Spieler. Und Moritz, ja, glaubt mir, mir tut's unglaublich weh, ihn bei den Bears zu sehen. Ich hätte ihn gern überall gesehen, außer bei uns irgendwo in der Division natürlich. Aber auf der anderen Seite, ey, freut's mich für ihn, dass er das Geld kriegt.
Ach du, auf der Spielerebene ist das vollkommen okay. Also, ne? Wenn er glücklich da ist, wo er jetzt landet und wenn er das verdient, was er da verdienen kann und seine Karriere weiter ausbauen kann, ey, ist das Beste für ihn. Ich meine, die Zeichen für Khalif standen ja letztes Jahr schon so ein ganz kleines bisschen darauf, dass er uns verlassen wird, ne? Eben durch den Draft, wir hatten ja, wen hatten wir eben gesagt? Love it, gell?
Ja.
Haben wir ja getraftet. Plus Tesla, ich meine, gut, der ist jetzt vom Typus her nicht wie Khalif, aber da ist nochmal Backup geholt worden und dann war er ja letztes Jahr auch eine längere Zeit, wenn ich mich nicht irre, ausgefallen, wo er sich verletzt hatte. Der Einsatz ist ja auch allgemein ein bisschen runtergegangen, wobei ich da weiß einfach, kann John Morton immer noch vor den Bus werfe für.
Wurde ja auch im Ranking von allen Sachen gemacht. Irgendwie kam ja auch demnächst raus, wo die Facility gerankt wurde und alles, was drumherum ist und Trainerteam und so weiter. Und alles ging mit A und B raus. Und das Einzige war ein C- für den Offensive Coordinator. Also unterstreiche nur das, was du sagst.
Na, und also deshalb von der Produktion letztes Jahr würde ich mich jetzt nicht ablenken lassen, die Verletzung vielleicht schon eher. Da standen die Zeichen ja, wie gesagt, dahin, dass er uns gegebenenfalls verlassen wird. Ist halt schade, warum ausgerechnet alles und jeder zu irgendwelchen Teams gehen müssen, die uns total in die Quere reinkommen, verstehe ich bis heute noch nicht. Keine Ahnung, gehört verboten. Ist halt schade. Ist halt
schade. Ben Johnson wird genau wissen, warum mein
Coach. Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, natürlich.
Also von daher logisch.
Und außerdem heißt er Osama Ben Johnson.
Hei. Moritz hat heute das Kriegsbeil ausgegraben. Muss man einfach so hinnehmen. Apropos wehtun. Meek Robertson, auch so ein Spieler. Ein bisschen gemischte Gefühle bei mir, weil mal super gut, mal schlecht, aber you can't bury what comes from the dirt war ein absoluter geiler Spruch damals im Lockerroom, den er mal gebracht hat. Auch ein Spieler, dem wir hier eine Chance gegeben haben, der wirklich immer alles gegeben hat, aber für ihn auch 2 Jahre, 16 Millionen bei den Commanders, guter Deal, aber wir werden ihn vermissen, auch irgendwie ein bisschen, Moritz, oder?
Amik wäre uns so zu teuer gekommen, da stimme ich so der gemeinen Sache mit zu. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ich bin im Moment an einem Punkt, da würde ich Amik über Therrion jederzeit nehmen. Ich möchte Therrion da jetzt nicht unbedingt vor den Bus werfen. Wir müssen auch noch gucken, was mit seinen komischen Gerichtsverfahren da wird, mit allem drum und dran. Ich habe einfach bei Therrion noch nichts wirklich gesehen, was mich überzeugt, dass ich jetzt positiv gestimmt in die Zukunft mit ihm blicke. Und da wäre mir Amik tatsächlich wesentlich lieber gewesen. Wir hatten da heute kurz drüber gesprochen gehabt, bei uns auch in der Gruppe mit drin, gell? Man muss dazu sagen, Amik hat bei uns jetzt auf einmal einen Peak gehabt, ne? Und, über die Jahre, wo er vorher ein bisschen mehr unterm Radar geflogen ist. Es ist lang nicht gesagt, dass er diesen Peak beibehalten kann oder nah an diesem Peak spielen kann. Die Chancen stehen eigentlich bei sowas eher, dass er abflacht. Ne? Und jedenfalls hat er sich so im richtigen Zeitpunkt für uns von uns getrennt und sitzt dann den Commanders demnächst auf der Tasche. Wissen wir nicht genau. Schwierig. Mir tut's euch sehr, sehr leid. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne gehabt. Gerade auch, weil wir nicht so wirklich wissen, wie es auf Cornerback bei uns weitergehen soll. Deshalb, ja, es ist ein schwieriger Verlust. Auch für das Geld halt einfach nicht machbar gewesen.
Ja.
Ja, ist ein Spieler, den du halt sehr, sehr vielfältig einsetzen kannst, also den du halt auf Nickel spielen lassen kannst, der aber auch gezeigt hat, dass er auch als Outside-Corner trotz seiner Größe ganz gut spielen kann. Ich denke auch, was ihn diese Saison so ein bisschen behindert hat, er war ja dann ab einem gewissen Spiel, wo er auch, glaube ich, mit Verletzung gespielt hatte, wo er eine Handverletzung hatte, das ist natürlich für einen Cornerback auch immer so eine Sache. Er hat die Chance hier genutzt, auch er kriegt einen ordentlichen Vertrag und auch ihm sei es gegönnt. Ich hätte ihn auch gerne behalten. Ist nicht möglich. Was mit Terrion Arnold wird, werden wir sehen. Da ist alles Spekulieren zu viel. Und mehr kann ich dazu nicht.
Vielleicht können wir mehr zu Roy Lopez sagen, Defensive Tackle. Ich fand, er hat eine richtig gute Saison bei uns gehabt. In einem Defensive Tackle Core, wo man so ein bisschen mehr erwartet hatte, wo ein bisschen so die Leistung gefehlt hat, war Roy Lopez oftmals jemand, der so ein bisschen herausstach. Er geht zu den Cardinals, 2-Jahres-Vertrag, 10,5 Millionen. Für mich ein Spieler, den wir hätten halten sollen.
Einfach auch für die Tiefe da an der Stelle. Von daher, ja, schade. Sehr, sehr schade. Was meinst du, Moritz? Mhm.
ja, ich meine, Lopez war einer der wenigen Bright Spots in der Defense jetzt, ja, so an der Defense Line, wo andere so ein bisschen untergegangen sind, wo wir uns definitiv mehr erwartet haben oder wo andere Spieler gar nicht da waren, wo wir uns tierisch über gefreut hätten, wenn sie da gewesen wären. Es war Lopez halt ein wichtiger Punkt gewesen. Was kriegt er jetzt? Ich glaube, er kriegt jetzt 10 Millionen. Ne? Ist von 1 auf 10 Millionen oder was hochgegangen. Ist halt teuer. Ne? Ich für die Hälfte vom Geld oder was. Ich meine, es waren 10. Für 5 hätte ich ihn auf jeden Fall versucht zu halten. Für 10 ist er definitiv zu teuer für das, was er bei uns spielen kann. Man kann nur hoffen, dass Tyleek Williams jetzt einen Schritt noch nach vorne macht und dann gegebenenfalls seine Position so ein bisschen kann, die Lopez jetzt als Loch hinterlässt.
Ja. Ja, definitiv. Christian, ein paar Worte zu, ein paar Abschiedsworte zu Roy.
Ja. Ich kann mich zu euch nur anschließen. Also ich hätte ihn auch gerne behalten, vor allen Dingen, weil Reader sicherlich nicht mehr wiederkommen wird. Umgekehrt kann man davon ausgehen, dass Alim jetzt, wenn er dann halt auch eine Vorbereitung und so weiter mitmacht, oder zumindest mal hoffen, dass er wieder an das Niveau anschließt, was er 2024 hatte. Tyleek Williams hat jetzt eine Saison auf dem Buckel. Ja, das da fand ich eigentlich relativ gut gemacht, aber so ein paar Leute hinten dran und Lopez hat eine sehr gute Saison gespielt, sonst hätte er auch nicht jetzt diesen dotierten Vertrag bekommen. Muss man auch klar sagen. Umgekehrt, Leroy Onwuzurike wird ja auch wiederkommen, ist dann auch jemand, der halt auch sehr vielfältig einsetzbar ist. Ist jetzt nicht der klassische Nose-Tackle logischerweise, also halt auch so mit den, vielleicht war das auch mit ausschlaggebend, das war ja das, was auch Brett Holmes gesagt hat, dass bei Levi das wohl relativ sicher ist, dass er auf jeden Fall auf dem Roster bleibt, während bei Pascal das halt noch irgendwie in Sternen steht. Ja, aber die 10 Millionen hätten wir ihm auch nicht zahlen können oder wollen und da er vorher von Arizona kam, weiß gar nicht, wird er auch irgendwo aus der Ecke kommen oder so. Und dann ist ja auch nachvollziehbar, wenn die ihm ein gutes Angebot machen, dass er halt auch wieder zurückgeht. Es ist halt immer dieses ein Jahr Prove-It-Deal. Da hast du halt im Zweifelsfall die Spieler auch relativ schnell weg. Aber du gehst halt auch nicht das Risiko ein, dass du dir irgendeine Graupe einkaufst, die du dann am Backen hast und irgendwie noch weiter bezahlen musst.
Ja.
Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Manchmal verlierst du halt auch gute Spieler, umgekehrt, manchmal hast du auch die Möglichkeit, da irgendwelche Perlen einzusammeln. Das bringt halt, wie gesagt, ein Jahr mit.
Entschuldigung.
Gesundheit, Moritz. Gesundheit
aber
ist auch...
Aber klar, es macht halt das Roster ein bisschen löchriger, das hat der Moritz vorhin auch schon gesagt, Dinge beziehungsweise Spieler, die wir dann halt irgendwo wieder signen müssen oder sonst wo noch herbekommen, macht's halt nicht kleiner. Wobei, einen hast du ja zum Ende aufgehoben.
Einen habe ich mir zum Ende aufgenommen, genau. Ich würde sagen, apropos Gesundheit, the best availability is availability, heißt es ja immer, geht jetzt nicht unbedingt für den Spieler, den wir da gesigned haben, der auch schon ein paar Verletzungen hinter sich hat. Aber es ist so, ja, der passt schon tatsächlich, ist jetzt der größte Name, der den meisten wahrscheinlich ein Begriff ist. Und zwar ist es Running Back Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs. Hat man ein Jahr Deal gegeben. Und ja, er ist natürlich dann der Frontrunner für den Running Back Nummer 2. Und meines Erachtens nach ergänzt er sehr gut Jahmyr Gibbs. Aber Christian, du hast bestimmt so den ein oder anderen Zweifel.
Hatte ich vorhin schon geäußert, ja. Ja, sicherlich aus der Perspektive, wie du jetzt gesagt hast, dieses Ergänzen von dem, was Jahmyr Gibbs mitbringt. Er ist sicherlich noch mehr der Annual oder der Hammer und als das Monty war und Jamir bleibt der Lightning, das ist gar kein Thema. Ich habe bei Pacheco halt einfach immer, ja, er ist so ein totaler Fierce und Wild Runner, der halt einfach wand und da mit aller Macht irgendwie durchbrechen. Er hat zwei wirklich gute Saisons gehabt, das waren seine ersten beiden Saisons. Klar, er hat sich in der dritten Saison dann schwer verletzt, irgendwie Arm gebrochen. Und letzte Saison hatte ich mir die Stats angeschaut. Die waren, naja, nicht unbedingt sehr doll aus meiner Sicht. Er ist, glaube ich, halt auch kein Spieler, den du groß irgendwie mit noch ins Passspiel mit einbinden kannst oder der auch mit eingebunden wurde bei den Chiefs. Vielleicht hat er noch ungeahnte Talente. Man sagt ihm halt auch nach, dass er jetzt nicht die große Vision hat. Er macht halt alles einfach mit Power. Das ist natürlich dann umso schwieriger, dass da halt am Ende des Tages auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mit irgendwo an Bord ist. Und ja, ich bin einfach nicht so von ihm überzeugt. Ich fand ihn bei den Chiefs auch nie so toll, aber vielleicht belehrt er mich eines Besseren. Ich hoffe es und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich Gibbs halt nicht irgendwo längerfristig verletzt oder so, weil Pacheco als den ersten Back zu haben, das braucht keine Mannschaft.
Ja, das ist wohl, naja, was heißt ja, schon natürlich nicht so wie Demo. Moritz, was ist dein Eindruck von Pacheco?
Er wird David Montgomery, glaube ich, nicht ersetzen können. Aber den Gedanken hatte ich damals auch gehabt. Es entgleitet mir natürlich gerade wieder der Name. Wie hieß denn unser Running Back, der damals den Rekord gebrochen hat? Jamal Williams. Wie wir Jamal Williams verloren haben, habe ich mir auch gedacht. Den kann er eigentlich. Weiß ich nicht. Ich finde es schwierig. Ich habe mich mit Pacheco auch noch nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt. Was das, was er momentan auf dem Stats stehen hat, ist halt eher dick. Aber wenn der Bulk der Carries über Gibbs laufen soll, dann haben wir mit ihm auf jeden Fall einen Qualitätsbackup, den wir so einsetzen, Monty letztes Jahr zumindest nicht versucht haben. Und vielleicht trägt das Ganze ja Früchte. Vielleicht funktioniert das Ganze ja jetzt auch mit uns.
Ja, witzig, dass du das auch auf Jamal Williams kommst, weil das war so ein bisschen. So meine Gedanken waren damals, Jamal Williams hat den Rekord genommen. Aber Jamal Williams war jetzt auch nicht der extrem talentierte Running Back. Als wir Monty dann geholt haben, dachte ich, wow, das ist definitiv ein Upgrade, weil ich Monty bei Chicago auch schon ein bisschen beobachtet hatte. Und ein richtig geiler Running Back, die Elusiveness, die er hatte, die war ja bei Jamal Williams nicht da. Und jetzt bringen wir mit Pacheco wieder so eher so ein Jamal Williams Guy, wobei ich bei Pacheco sage, dass er besser ist als Jamal Williams. Ja, und damals bei Jamal Williams hatten wir DeAndre Swift und ich glaube immer noch, wenn ich das vergleiche, DeAndre Swift, Jamal Williams oder jetzt Jahmyr Gibbs zusammen mit Pacheco, sind wir immer noch im Upgrade-Bereich gegenüber diesem Duo, was den im Endeffekt war dann einen hatten, der den Rekord gebrochen hat. Aber das macht ja halt auch einfach Sinn, weil ja ansonsten der Running Back 2 vielleicht zu teuer wird, wenn du da einen hättest, der den komplett erst. Von daher bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben noch andere Optionen hinten dran, was den Running Back Room betrifft, aber ich finde Pacheco schon spannend und ja, so als die Dampframme und wenn wir ihn nur halb so gut einsetzen können, wie wir damals Jamal Williams einsetzen konnten, dann wäre das schon ein Riesenschritt, meines Erachtens nach.
In anderen Worten, Jahmyr Gibbs, jedes zweite Play, ein explosives Play für 50 bis 80 Yards und Pacheco Howard dann das Ding am Ende da schon rein, ja.
Das ist aber genau das Problem, dass Pacheco auch nicht viele Touchdowns selber gescored hat bisher. Wie gesagt, ich habe mir vorher mal die Stats angeguckt. Die sind halt A, runtergegangen und B, ist er jetzt nicht derjenige, der die Dinger reingepuncht hat. Wird aber schlicht und einfach am System auch
ich wollte gerade sagen,
was die Chiefs gespielt haben. Da ist halt ganz viel über Kelce gegangen oder Mahomes ist selber gelaufen. Das ist halt mit dem, was wir spielen, halt auch nicht vergleichbar.
Also in anderen Worten, wir haben demnächst mehr Goff-Motions.
Also wenn ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal hin und mache mir hier so ein random Spiel Kansas City auf. Von letzter Saison holen wir einfach mal hier gegen die Broncos 22-19 verloren. Irgendwie so Mitte des Spiels. Dann kann ich mal Boxscore. 29 Passing Attempts zu 13 Carries. Also 13, ne? Also das war schon mal so die Ratio da. Holen wir mal hier gegen die Titans. Zum Schluss. Boxscore. Ah, nee, Moment. Da war Dings verletzt. Das ist scheiße. Mahomes verletzt. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, das ist halt hier, die Kansas City Chiefs kommen halt extrem viel über den Pass. Und passen und passen und passen und passen. Und vor allem, wenn sie hinten liegen. Von daher, ich glaube, ist es als Running Back auch extrem schwierig, da irgendwie gute Stats noch auf hinzukriegen. Und jetzt bin ich mal gespannt, halt bei uns in einer eher Run-Heavy-Offense, wie er sich da macht. Also vielleicht kriegt er mehr Snaps, als wir jetzt heute denken. Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich glaube nicht, dass wir 70-80% Gips spielen lassen wollen. Also ich sehe schon so irgendwo das Maximum bei 60% für Gips und dann die restlichen 40% teilen sich zwischen RB2 und RB3 auf. Also du wirst ihn jetzt auch nicht ja da verheizen.
Es wäre nicht schlecht, wenn wir ein ähnliches Verhältnis einfach hätten, wie es unter Ben Johnson gewesen ist. Also nicht, dass ich sage, ey, wir machen das so wie damals bei Ben Johnson. Will ich nicht damit sagen, ich sage nur ein ähnliches Verhältnis. Ja. Weil eigentlich war ja das, was Sonic and Knuckles ausgemacht hat. Monty macht die Defense müde und Gibbs gibt den dann in der zweiten Spielhälfte den Rest, weil er dann einfach über Speed gespielt hat. Ja. Mhm. Wenn wir zumindest eine ähnliche Grundidee hätten und die jetzt auch in der 26er-Saison so durchziehen, dann wäre ich ja schon wieder froh. Ich bin mal gespannt, ob wir da hinkommen. Weil dieses Systemische finde ich eigentlich wesentlich besser, als einen Running Back 90% der Snaps laufen zu lassen und dann hin und wieder deinen Backup dahin zu setzen. Weil entweder dein Hauptrunning Back aus der Puste raus ist oder verletzt ist oder weil man dann mal die Idee hat, auch man könnte mal eventuell mit zwei im Backfield spielen. Ne? Mhm.
Na ja, gut, ich meine, von der Idee sind ja die meisten Teams inzwischen weg. Also du hast ja eigentlich quasi überall eine Art Committee, also halt mindestens zwei Backs, die sich da jetzt nicht die Snaps 50-50 teilen, aber zumindest mal, dass du den ersten nicht komplett platt machst und Leute wie Henry sind halt eine Ausnahme, dass die mit dem Alter, mit den Snaps, die gespielt haben, oder mit den Carries, die sie hatten, halt immer noch auf so einem Niveau spielen können. Und ja, ich glaube eher, dass es in Richtung 65-70% für Gibbs werden wird. Allein schon, wenn er, wie vermute, dann auch zum bestbezahlten Running Back der Liga wird. Weil man dann halt einfach, was auch jetzt schon in der Saison war, immer wieder hört und auch sagt, können halt so eine spielerische Waffe nicht draußen am Feld stehen lassen. Am Ende hast du bei Amon-Ra auch 95% Bälle, die er spielt, oder Offensive Snaps, die er spielt. Und es ist halt einfach so, du wirst deine besten Spieler auch auf dem Spielfeld haben.
Ja, wobei ich ja immer bei Wide Receiver ist ja immer die Frage, bist du der First Read oder nicht? Und welche Rolle spielst du da? Und bist du vielleicht auch mehr im Blocking?
bei den Running Backs kommt es ja schon viel auf die Carries an sich an. Ne? Wirst du vielleicht ihn dann ja natürlich vielleicht rausholen, wenn es ein Passing Play ist, weil du sagst, okay, das Blocking übernimmt dann ein anderer Spieler. Das musst du ja ansehen. Ich glaube, ja, mit der Intensität, du willst den Spieler auch irgendwo ein bisschen frisch halten, damit er weiterhin so explosiv bleibt. Deswegen ist das schon wichtig, dass wir eine gute Workload-Verteilung haben, meines Erachtens nach. Aber kann natürlich auch ein bisschen anders kommen. Aber wir sind mal gespannt. Also ich finde es an sich kein schlechtes Signing. Und einen adäquaten Ersatz. Und ja, vielleicht auch hier bei den Lions vielleicht ein Spieler, der so ein bisschen aus sich rauskommt, wie damals Jamal Williams, der auch hier bei den Lions dann richtig groß geworden ist, dann seinen Vertrag bei den Saints gehabt hat und ich glaube, da sah es dann nicht mehr ganz so doll aus, ne?
Er hat sich, glaube ich, auch direkt im ersten Jahr Ich meine, er war direkt im ersten Jahr verletzt und im zweiten sind sie ja eh im Allgemeinen abgeflacht. Ich wollte gerade sagen, Kamala Harris. Nee. wie heißt der andere Running Back? Auch Kamara, oder?
Alvin Kamara.
Ja, genau. Der hat da ja auch immer noch die Hauptlast gehabt. Ne? Deshalb, ich glaube, da darf man es nicht interpretieren, wie sein Start bei.
Ja, er hat bei uns war er halt der Red Zone Back, der dann halt am Ende die Bälle reingelaufen hat und so kam er auch auf diese 16 Touchdowns in der Saison. Aber Swift hat da halt, ja, keine Ahnung, wie damals die Verteilung war, aber gefühlt doch ein bisschen mehr noch Workload gehabt und die hat halt auch eine andere O-Line vor sich, das muss man halt auch klar sagen. Aber warten wir es einfach ab. Vielleicht überrascht er mich und bringt dann halt in dem Zusammenspiel, ich meine, die Chiefs hatten ja auch, wer war denn der andere bei denen? Die hatten halt auch echt grottige Nick Running Schupp. Backs.
Nick Schupp
nee, war es, Nick nicht, Schupp. Oder? Egal, aber die haben alle irgendwie nicht so die Bäume ausgerissen. Und ja, ich glaube, mit Petzing haben wir da jetzt auch jemanden, der da halt auch mehr Wert drauf legt und O-Line, Scheming, wie David auch schon gesagt hat, einfach auch definitiv Run-Game ist halt unser Brot- und Butter-Geschichte und lass uns überraschen.
Genau. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht noch, oder eine Frage an euch. Was wird das nächste Signing noch sein in dieser Free Agency? Welche Position, also ich will gar nicht Spieler wissen, welche Position denkt ihr, was kommt auf jeden Fall noch? Oder Moritz, was denkst du, was kommt auf jeden Fall noch und was ist deine Hoffnung,
Signing
was noch kommt?
Signing in Form von einem Free Agent, Re-Signing oder von einem
Entweder Free Agent oder
Ich hätte ein Resigning von einem Free Agent, der, wo ich mir bald sicher bin, dass wir ihn machen werden. Zwei sogar. Der eine ist auf jeden Fall Al-Kadim Mohammed, wo ich mal von ausgehe, wenn wir den richtigen Preis kriegen, dass wir ihn auf jeden Fall halten können. Und den anderen, den gebe ich ab, nachdem Christian seine ab.
Ich würde mich maximal auf irgendwo eine, sag ich mal, zwei Positionsgruppen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwas auf Tight End machen und noch auf Safety. Aber ich habe da keine Spiele irgendwie im Hinterkopf.
Mhm. Tight End ist interessant, wegen dem Abgang von Shane Silstra.
Ja, so generell. Ich meine, wenn wir halt vielleicht auch mehr mit drei Tight Ends spielen wollen, brauchen wir halt auch noch den einen oder anderen. Ich meine, ich hatte gerade eben geguckt, dass lass mich mal gucken, wen sie schon irgendwie Das ist alles, was noch kommen soll. Zach Horton hat einen Future-Deal. Thomas Gordon, also es sind zwei, die schon mal Future-Deals haben. Mhm. Keine Ahnung, ob und wie und was die können. Ich gucke mal gerade noch bei denen, die gesigned werden. Fisker, Ritchie, Silstra sind alle unsigned bisher. Also wir haben halt auch gerade neben Laporta und Brock Wright noch diese zwei Horton und Gordon, aber ich sag mal, 5 bis 6 Titans kann ich mir schon vorstellen, wenn sie halt, wie gesagt, diese heavier Sets spielen. Mhm.
Ja, okay. Ja, Moritz, dann lass mal die Katze aus dem Sack.
Ja, der andere, ich meine, der ist schon in der Theorie bei uns auf dem Roster drauf, weil es ein Future-Deal ist, wäre halt Ahmed Hassanin gewesen. Mhm. Na, aber ich gehe davon bald aus, dass wenn er sich im, wenn er sich von seinem Bizeps-Abriss gut erholt hat, dass er definitiv bei uns ein Signing hat, dann irgendwie das für das gesamte Jahr. Nee, aber um mal von den Edge-Defendern wegzukommen, ich würde fast behaupten, wir machen noch irgendeinen Move auf im Backfield, also sprich Cornerback oder Safety. Mhm.
Ja, musst du eigentlich machen, ne? Also jetzt mit Amik weg, mit zwei verletzten Safeties. Bei dem einen ist klar, dass er erst später kommt, bei den anderen weißt du gar nicht, wird es nochmal was mit Football? Das ist dann natürlich schon extrem hart. Und daher muss da noch was kommen. Ich glaube, da ist im Hintergrund bei den Lions auch, die sind da aktiv und machen die Lions, machen nicht so die Splash-Signings, das ist auch klar. Und Lions-Fans, gerade so in den USA, wenn man so den Accounts da folgt, die sind natürlich immer, wenn irgendwo ein Free Agent gesigned wird auf einer Position, die man selbst gebraucht hätte, heißt immer so, ach, come on, dann hätten wir uns das nicht leisten können und hier und da. Ja, ich vertraue da einfach auch Brad Holmes, dass die schon in der Hinterhand da Leute holen. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, ob es jetzt Amik war oder jetzt hier Rocky Asin letztes Mal, dass da schon der ein oder andere, den man nicht so auf dem Zettel hat, doch sehr, sehr gute Leistungen bringen kann bei uns. Von daher vertraue ich da voll und ganz auf das Backoffice, dass da noch was kommt. Und ja, natürlich drücke ich die Daumen, dass die beiden Safeties wieder beide nochmal spielen können, weil das, ja, du kannst einfach vom besten Safety-Duo quasi der NFL gehst du zu gar nichts, ne? Sind beide weg. Das ist halt super hart. Und bei Therrion glaube ich einfach, dass da nichts mehr kommt, weil er ist bis jetzt nicht angeklagt und es wurde ja alles entsprechend abgestritten. Normalerweise wird so eine Situation von den US-Medien auch viel, viel mehr ausgeschlachtet, wenn mehr dahinter stecken würde. Von daher, solange es da keine Anklage gibt, wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Hoffe ich mal. Gut, Leute. Ich glaube, haben wir die erste Free Agency-Folge abgehakt. Natürlich kommt da noch mehr. Natürlich kommt da noch mal eine. Und ja, wir sind gespannt. Ich kann nur allen raten, schaut nicht alle paar Minuten irgendwie in die Social-Media-Kanäle, ob die Lions was gemacht haben und ärgert euch oder sonst was, sondern lasst einfach so ein bisschen die Free Agency auf euch zukommen. Und wir werden hier über jeden Spieler, der noch dazukommt, natürlich sprechen. Wir werden, falls es noch signifikante Abgänge gibt oder Trades, natürlich darüber auch sprechen. Aber ansonsten ist es einfach ein Business, was man so ein bisschen auf sich zukommen lassen muss. Und ich bin, ja, wie Christian gesagt hat, wir werden zum Schluss ein Roster da stehen haben. Da stehen 53 Mann, da steht ein Practice Squad. Und mit dem gehen wir in die neue Saison. Und für mich ist immer so, wir haben unsere Säulen, die in der Offense, es ist ein Penei Sewell, es ist ein Amon-Ra St. Brown, es ist ein Jared Goff. In der Defense ist es Aiden Hutchinson, es ist ein Jack Campbell. Die sind da und alles andere drumherum kriegen wir schon. Ich bin gespannt. Ihr noch abschließend etwas, was ihr den Zuhörern mitgeben wollt?
Wenn euch noch irgendwas einfällt, gerne Kommentare hinterlassen und uns abonnieren.
Ja, das mit den Abos, das vergesse ich jedes Mal. Stimmt, abonnieren wäre super.
Die Glocke anmachen, damit ihr immer informiert werdet, wenn eine neue Folge auf den Markt kommt. Und dann gerne auch uns Feedback geben, weil nur wenn ihr uns sagt, was euch gefällt oder nicht gefällt, können wir uns auch.
Genau so ist es. Ja, Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche. Viel Spaß in der Free Agency. Wir hören uns definitiv bald wieder. Gehabt euch wohl und Go Lions!